meine Damen, meine Herren, an diesem schönen Sonntagmorgen, was gibt es da Besseres als mit einem Vortrag zum ältesten Gewerbe der Welt zu beginnen? Kein Grund zur Sorge, auch nicht Vorfreude. Es wird keineswegs schlüpfrig, es wird blutig, denn mit einiger Berechtigung ist es der Soldatenberuf, der besagten Status für sich beanspruchen darf. Dazu später mehr. Über das Soldatentum und den Krieg zu referieren, ist auf einer Konferenz mit dem Schwerpunktthema Postsozialismus sicherlich konsequent, denn jede Form des Sozialismus erwächst denknotwendigerweise dem Etatismus, und der Etat, also der Staat, basiert letztendlich dem österreichischen Staatsrechtler Georg Jelinek folgend auf drei Elementen, nämlich einem Staatsvolk, einem Staatsgebiet und der Staatsmacht. Und der Hebel der Macht, der liegt nun einmal seit jeher in jenem Zwangs- und Unterdrückungsapparat, von dem Ludwig von Mises gesagt hat, dass er in letzter Konsequenz ja immer nötig ist, um den Menschen dazu zu bringen, Zitat, sich anders zu verhalten, als sie sich aus freiem Antriebe verhalten würden, Zitat Ende. Und das Mittel dazu war schon immer die Waffe und ihre Träger. Bevor wir einsteigen, noch eine kurze Anmerkung. Letztes Jahr habe ich hier zum Thema Digitalisierung referiert, dieses Jahr jetzt zum Thema Militär. Keine Sorge, ich bin nicht die neue Allzweckwaffe der EF-Redaktion.
Hallo, hallo. Sollen wir den mal aus? Auch nicht besser.
Ja.
Das, doch. Vielleicht sind die Batterien zu frisch.
Oder vielleicht so, ist das besser zu hören? Nee, ist ja noch schlimmer, ne?
Hallo, das ist möglicherweise durch den...
Nur... So, jetzt besser? Ja, perfekt. Okay. Bin ich hinten auch zu hören? Gut, sehr schön. Ja, kurz zu meinem beruflichen Hintergrund, der mich jetzt hier auch ans Pult gebracht hat und auch letztes Jahr. Ich bin seit vielen Jahren zivilberuflich in der IT tätig, bin also einer von den 16 Millionen, über die wir gestern gesprochen hatten. Das war aber nicht immer so, denn ich war als Wehrpflichtiger und Zeitsoldat, habe ich bei der Bundeswehr gedient, insgesamt 13 Jahre, davon 10 Jahre bei der Infanterie und 3 Jahre in Führungsstäben bzw. Kommandobehörden und bin heute noch als Major der Reserve punktuell im Katastrophenschutz tätig. Der Dienstgrad hat den Vorteil, im Fall der Fälle doch die Überlebenswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Also von daher bleibe ich hier noch ein wenig treu. Und wie wir ohnehin sehen werden, ist die Sphäre des technischen Fortschritts und der militärischen Entwicklung aufs Engste miteinander verwoben. Und um dies darzulegen, habe ich meinen Vortrag in 3 Teile gegliedert. Im ersten Teil gehe ich der schlichten Frage nach, ja, warum gibt es den Soldatenberuf überhaupt und welches Grundprinzip der Gewaltanwendung hat der Soldatenberuf hervorgebracht. Im zweiten Teil zeige ich auf, wie dieses Prinzip ja, die Geschichte bis in die Gegenwart maßgeblich geprägt hat. Und im dritten und abschließenden Teil möchte ich darlegen, warum die Verbindung von hochtechnologischer und archaischer Elemente mittelfristig sehr wahrscheinlich ist, aber langfristig eventuell ja, durch andere Entwicklungen beeinflusst werden könnte. Teil 1. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Heraklit, griechischer Philosoph. Wenn Sie irgendwann einmal Urlaub machen sollten an der spanischen Mittelmeerküste zwischen Barcelona und Valencia, lohnt der Ausflug ins Hinterland der Provinz Castellón. Dort legen über 500 Felswände Zeugnis ab von der prähistorischen Höhlenmalerei. Die Zeichnungen sind bis zu 10.000 Jahre alt und 2 davon sind die ältesten Dokumente kriegerischer Aktivitäten, also des Kampfes Mensch gegen Mensch. Wir sehen Gruppen von Strichmännchen, Jäger und Sammler, die mit den traditionellen Waffen der Epoche aufeinander losgehen. Und die Motive sind so alt wie bekannt. Nahrungs- und Frauenmangel dürften da die wesentlichen Antreiber gewesen sein. Wenige tausend Jahre hat sich dieses Bild aber ganz gehörig und grundlegend geändert. Bereits die mutmaßlich erste Hochkultur von Sumer vor 5000 Jahren. Ja. Jetzt will er nicht mehr. Hat ein für damalige Verhältnisse gewaltiges Reich geschaffen und hat das gestützt auf professionelle, bürokratisch verwaltete und hierarchisch geführte Spezialisten. Was hat sich in der Zwischenzeit getan? Nun, es sind zwei, vermutlich die beiden tiefgreifendsten Umwälzungen der Menschheitsgeschichte, die in der Zwischenzeit stattgefunden hatten. Zum einen der Übergang vom Meso zum Neolithikum, die landwirtschaftliche Revolution. Zum anderen aber auch der Übergang von Stein zum Metallzeitalter, die metallurgische Revolution. Die Landwirtschaft schuf die Grundlage für zwei Aspekte dieser Drei-Elemente-Lehre von Jelinek, nämlich das Staatsvolk und Staatsgebiet, die Metallurgie als technologische Disruption, würden wir sie heute nennen, die dritte, nämlich die Staatsmacht. Ja, warum? Ja, Landwirtschaft zieht notwendigerweise Sesshaftigkeit nach sich, Bindung an die Scholle, Produktion, Überschuss und Vorratshaltung. Die Metallurgie hingegen erlaubte erstmals eine asymmetrische Kriegsführung. Was ist damit gemeint? Metallvorkommen sind relativ selten. Sie sind örtlich konzentriert und spätestens für die Kupfergewinnung und Verarbeitung benötige ich hochgradig spezialisierte Fachexpertise. Gleiches gilt für die Träger von Waffen und Rüstungen aus diesem seltenen Material. Und die Analogie zum Bau und der Bedienung heutiger Atombomben ist mit Blick auf die Frühantike sicherlich nicht falsch gewählt. Was passiert, wenn Metallgerüstete auf metalllose Krieger prallen? Das ist für die frühe Kolonialgeschichte gut dokumentiert. Exemplarisch sei auf die Schlacht von Cajamarca verwiesen im Jahr 1532. 150 abgehalfterte spanische Konquistadoren unter Francisco Pizarro schlagen die 5000 Elitekämpfer des Königs Atahualpa und erobern anschließend das riesige Inka-Reich. Auf der einen Seite Stahl vor allem, Kanonen, Pferde, auf der anderen Seite Obsidian, Leder und Holz. Das, meine Damen und Herren, ist asymmetrische Kriegsführung. Und der griechische Schriftsteller Hilaire Belloc hat dieser asymmetrischen Kriegsführung sogar eine Zeile in seinem 1898 publizierten Gedicht The Modern Traveller verewigt, weil gewidmet. Whatever happens, we have got the Maxim gun and they have not. Also ein britisches Maschinengewehr aus der Waffenschmiede Maxim wog tausende archaische Kämpfer auf und nur so lässt sich ein weltumspannendes Kolonialreich beherrschen. Ohne die Metallurgie und die asymmetrische Kriegsführung wäre der Staat als territoriales Gewaltmonopol nicht umzusetzen gewesen. Nur die asymmetrische Kriegsführung erlaubte in landwirtschaftlich geprägten Regionen, wo bis ins 18., teilweise 19. Jahrhundert hinein über 80% der Bevölkerung in der Nahrungsmittelproduktion tätig waren oder sein mussten, die Herrschaft weniger über viele. Und die sogenannten demokratischen Waffen, also diese Jedermannwaffen, Speer, Keule etc. pp., waren nie in der Lage, Minderheitenherrschaft hervorzubringen. Das heißt, den einst freien Stämmen wurden feudale Strukturen übergestülpt und exemplarisch charakterisiert diesen neuen, nun eben auch asymmetrischen Gesellschaftszustand ein kretisches Lied aus der Bronzezeit. Zitat: Mein Reichtum ist mein Spieß und mein Schwert und der kräftige Schild, der meinen Leib schützt. Damit pflüge ich und ernte ich, damit keltere ich den süßen Wein aus der Traube und sie machen mich zum Herrn über meine Leibeigenen. Zitat Ende. Im griechischen Sparta lag die Quote von Kriegern zu Leibeigenen oder Sklaven übrigens bei 1 zu 25. Das heißt, die Theorie des US-amerikanischen Ökonomen Manco Olson von der Staatsentstehung aus dem stationären Banditentum, die ist vor diesem Hintergrund sicherlich nicht abwegig. Ebenso wie die Umkehrung des berühmten Diktums von Clausewitz, demnach wohl eher gilt, die Politik ist eine bloße Fortführung des Krieges mit anderen Mitteln. Mit Anbeginn der asymmetrischen Kriegsführung sind auch Revolutionen von unten eine romantisch verklärte Illusion. Umstürze und Widerstand sind fast immer nur mit Hilfe oder Duldung der professionellen Waffenträger möglich, egal ob es sich um eine Wehrpflicht oder Berufsarmee handelt. Und das war sicherlich auch zum Beispiel 1989 der Fall. Darüber hinaus brachte der Typus des professionellen Soldaten allerdings zwei weitere Neuerungen hervor. Zum einen das Vertragswesen, ich erinnere an das eingangs zitierte älteste Gewerbe der Welt, sowie in Folge damit einhergehend die ersten Bürger- und auch Eigentumsrechte. Die Verträge resultierten aus der Notwendigkeit der neuen Feudalherrscher, ihre Herrschaft durch externe Spezialisten, also Söldner, zu sichern. Die Bürgerrechte bzw. das Statut des Freien, angesiedelt zwischen Feudalherr und Sklave, folgten in logischer Konsequenz, da Söldner diese für sich und ihre Nachkommen beanspruchen konnten, beziehungsweise mit diesen, einschließlich Eigentum an Land, entlohnt werden konnten. Hiervon berichtet bereits der babylonische Kodex Hammurapi, also ein Rechtskodex, ein Gesetzbuch, aus dem 18. Jahrhundert vor Christus, der genau diese Aspekte in 6 paragraphenähnlichen Abschnitten regelt. Zum Zweiten, und da soll jetzt anschließend der Fokus drauf liegen, erzwang diese erste technologische Disruption einen permanenten Wettbewerb um Gewaltasymmetrie, der einmal in die Welt gesetzt eine eigene Dynamik entwickeln sollte. Teil 2. Der Haupteffekt der Technologie ist in der Praxis immer, die bestehenden Kräfte zu verstärken. Kentaro Toyama, japanischer Entwicklungsforscher. Diese Eigendynamik äußert sich bis heute darin, dass eine Vielzahl von technischen Innovationen ohne den Rüstungswettlauf im etatistischen Überlebenskampf so nicht denkbar wären. Das war in der Antike keineswegs auf die Metallurgie und den Bergbau beschränkt. Das römische Pionierwesen beispielsweise überzog den ganzen Kontinent mit einem, also das militärische Pionierwesen mit einem Straßen- und Kastellsystem, das natürlich auch dann in den Städtebau abfärbte und auch in die Wissenschaft, beispielsweise Architektur, Geologie, Mathematik und Statik. Ebenso leistete die militärische Logistik der zivilen Vorschub. Auch die Wiedergeburt der Finanzmärkte in Norditalien im ausgehenden Mittelalter war vor allem dem immensen Geldbedarf der Feudalherren geschuldet, die nach dem Ende des mittelalterlichen Fehdewesens, wo die Kriege also größer wurden, Geld brauchten. Und das brachte sogar das kanonische Zinsverbot zu Fall. Und auch der Aufstieg der Aktienmärkte am Beginn des 17. Jahrhunderts trug maßgeblich vor allem zur Kolonisierung der Welt bei, wie beispielsweise das Handels- und Militärunternehmen, die Niederländische Ostindien-Kompanie, holländisches Unternehmen, VOC, belegt. Ja, bis heute übrigens nach Marktkapitalisierung umgerechnet das größte Unternehmen, was jemals existiert hat. Eine wahrhafte Beschleunigung erlebte die Militärtechnik mit Beginn der Revolution. Gewissermaßen auf den Wellen der Kondratjew-Zyklen, also der wesentlichen Basisinnovationen. Und ja, das sind Dampfmaschine und Textilindustrie, Eisenbahn und Massentransport, Elektrotechnik und Chemie, Kraftfahrzeuge und Computer. Und sie alle wurden maßgeblich durch militärische Anwendungen vorangetrieben. Exemplarisch sei hier verwiesen auf den geostrategisch bedeutsamen Eisenbahnbau, die Feinmechanik, Zündnadelgewehr und die Massenproduktion im Stahl, die Vorherrschaft Preußens im 19. Jahrhundert auf dem europäischen Kontinent besiegelten. Als Kulminationspunkt wurden alle diese Neuerungen auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges aufgefahren. Und in ihrer Mächtigkeit waren sie so enorm, dass sie keiner Seite einen entscheidenden Durchstoß ermöglichten. Das war erst möglich mit dem Aufkommen des Verbrennungsmotors, also quasi dem vierten Kondratjew, der im Zweiten Weltkrieg vervollkommnet wurde. Und zu dem noch heute gültigen Paradigma der Kriegsführung, also dem Gefecht der verbundenen Waffen, heißt beim Militär, das ist das, wie wir den konventionellen Krieg eben kennen, geführt hat. Beenden wird diese Entwicklung in wenigen Jahren der fünfte Kondratjew, die Informationstechnik, die als Nebenprodukt des Zweiten Weltkrieges ihren Anfang genommen hat. Im Zweiten Weltkrieg war es beispielsweise Alan Turing, der britische Wissenschaftler, der die Grundlagen der modernen Informationstechnologie schuf und mit dem Colossus und der ENIAC gab es die ersten Großrechensysteme zur Dechiffrierung bzw. für ballistische Berechnungen. Im nachfolgenden Kalten Krieg legten die USA neben der atomaren Aufrüstung einen Schwerpunkt der militärischen Aktivitäten auf die Netzinfrastruktur. Einerseits hat der Präsident Dwight D. Eisenhower das, so wörtlich, National System of Interstate and Defense Highways bauen lassen. Das ist das US-amerikanische Autobahnsystem. Und als Oberkommandierender der alliierten Streitkräfte in Europa und dann als Militärgouverneur der US-Besatzungszone in Deutschland hat er hierzulande die Blaupause dafür geliefert bekommen, Freihaus gewissermaßen. Nur wenige Jahre später, das hatten wir gestern schon, nämlich im Jahr 1969, parallel zur Mondlandung, ging das ARPANET an den Start. Das war die Entwicklung bis 1974. Das ist verblüffend ähnlich dem Automobilnetz, also dem Autobahnnetz. Und das diente als erstes dezentrales Kommunikationssystem dazu, im Fall eines atomaren Angriffs die überlebenswichtige militärische Kommunikation zu gewährleisten und wurde im Auftrag der US-Luftwaffe entwickelt. Genau zwei Jahre nach Ende des Kalten Krieges, im Jahr 1991, erlebte es als Internet einen Boom, der bis heute anhält. Ein kleiner Einschub, weil wir gestern das Thema Kryptowährungen hatten, an alle, die darin ihre Hoffnung legen. Ich gebe zu bedenken, dass fünf Jahre später, also im Jahr 1996, die National Security Agency, also die NSA, der Auslandsgeheimdienst, ein Grundlagenpapier zur Entwicklung und Implementierung einer Kryptowährung geschrieben hat, was verblüffend ähnlich ist dem, was heute eben an eben jenen Währungen, was es da gibt. Und die waren so freundlich, die Damen und Herren der NSA, gleichzeitig mitzuentwickeln einen entsprechenden Algorithmus, den SHA-1 bzw. 2. Und jetzt dürfen Sie dreimal raten, auf welchen Algorithmus die bis heute anonymen Macher des Bitcoin zurückgegriffen haben. Das nur dazu. Die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie ermöglichte nun etwas historisch Einmaliges, nämlich die räumliche Trennung von Waffenführung und Waffenträger. Der Vorteil ist dabei natürlich für die technischen Pioniere, dass ich quasi risikolos aus der Ferne, ohne Verlust an Menschenleben, den Kampf führen kann. Erste Entwicklungen gab es bereits im Zweiten Weltkrieg, beispielsweise die Raketentechnologie, die V-Waffen im Zweiten Weltkrieg, die ja nur wenige Kilometer von hier in Peenemünde erprobt wurden. Aber auch beispielsweise der Panzer Goliath, der per Kabel ferngesteuert wurde und eben für gefährliche Einsätze, vor allem Sprengarbeiten, eingesetzt wurde. Das ist übrigens der kleinste jemals gebaute Panzer mit dem passenden Namen Goliath. Ende 1944 hat Porsche einen Prototypen vorgestellt. Das war der größte jemals gebaute Panzer, dreimal so schwer wie ein Leopard. Eine fahrende Festung, die über keine Brücke mehr fahren konnte. Mit dem treffenden Namen Maus. Also woher dieser spezielle Humor der deutschen Rüstungsingenieure herrührt, weiß ich nicht. Ja. Ja, im Zweiten Weltkrieg war aber die kabellose Datenfernübertragung noch nicht so weit und auch die Maschinenprogrammierung, das hat sich heute geändert. Und mit der digitalen Revolution erleben wir jetzt auch eine Virtualisierung der Gewalt. Der Krieg mutiert für die kriegsführenden Parteien im wahrsten Sinne des Wortes zum Computerspiel. Und ich rede hier nicht von der ganz fernen Zukunft. Geläufig ist Ihnen allen die Aufklärungs- und die Kampfdrohne, also der Inbegriff des unbemannten, teilautonomen Luftfahrzeugs. Und das gibt es ja mittlerweile für viele zivile Verwendungen. Aber kennen Sie das Main Ground Combat System oder das Common Indirect Fire System oder das Battlefield Management System? Das ist kurz gesagt die Drohnentechnologie zu Lande und das wird so der nächste große militärische Wurf sein. Also Kampfsysteme, Kampfunterstützungssysteme und digitale Lagekarten, welche die Darstellung des Kampfgeschehens bis auf den Einzelschützen runter in Echtzeit führen und eben darstellen können. Ein Vorläufer davon durfte ich tatsächlich in meiner aktiven Dienstzeit noch mitentwickeln. In Planung ist tatsächlich für die 2020er Jahre vom Bundesverteidigungsministerium eine einheitliche, geländegängige Fahrzeugplattform bestückt oder bestückbar mit den gewünschten Kampfunterstützung und Führungsmitteln, die autonom fahren, schießen und funken können und über ebenfalls autarke Versorgungsplattformen Munition und Treibstoff aufnehmen können. Der Mensch erfüllt hierbei nur noch eine Funktion, nämlich die Feuerfreigabe. Und das auch nur vorläufig aufgrund ethischer Bedenken einer Maschine, die Entscheidung über Leben und Tod zu überlassen. Ist das nun eine beängstigende Entwicklung? Nein, ganz im Gegenteil. Ja, nach 10.000 Jahren wäre es theoretisch möglich, Kriege auf dem Schachbrett bzw. der PlayStation ohne Verluste an Menschenleben zu führen. Ja, allein der Kapitalisierungsgrad der Parteien, was neben der Hardware auch die Software plus Algorithmen, also die Regeln, die künstliche Intelligenz umfasst, würde über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das umfasst nicht zuletzt die Herrschaft über intakte, nicht infiltrierte Netze. Das wird dann natürlich eine Schlüsselressource in der digitalen Kriegsführung. Und diesen Aspekt hat Martin Krall in seinem jüngsten Buch treffend zusammengefasst, Zitat, in Wahrheit ist der Cyberspace die neue Bühne in einem Rüstungswettlauf mit dem Ziel der Weltherrschaft. Dieses Wettrüsten wird zurzeit zwischen Unternehmen, Regierungen, Geheimdiensten, Hackern, im Staatsdienst oder auch freie anarchische Agenten, Cyberkriminellen und der Softwareindustrie ausgetragen. Zitat Ende. Und dazu passt auch der Tenor aus dem jüngst veröffentlichten Bericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland. Zitat, besonders alarmierend ist die Tatsache, dass Cyberangriffe auf Regierungsnetze täglich stattfinden. Hierbei zählen E-Mails mit Schadprogrammen zu den am häufigsten ermittelten Angriffen auf den Bund. Durchschnittlich werden pro Monat 28.000 dieser E-Mails abgefangen, um die Postfächer der Empfänger zu schützen und weitreichende Schäden wie Datenabfluss zu verhindern. Angreifer haben ein ganzes Arsenal an Viren, Trojanern und anderen Schadsoftware-Varianten, mit denen sie ihren kriminellen Machenschaften nachgehen können. Zitat Ende. Also, Fazit, wir könnten, wie einst die Venezianer im 16. Jahrhundert frohlocken, die es ebenfalls geschafft hatten, alle Kampfhandlungen zu externalisieren, wenngleich noch auf Kosten von Menschen und nicht Maschinen. Zitat, in diesem grausamen Krieg, in dem alle Könige der Welt gegen uns kämpften, wurde kein Bürger dieser Stadt getötet. Alles wurde mit dem Geld und dem Leben fremder Soldaten erreicht. Zitat Ende. Wenn dem nicht zwei gegenläufige globale Megatrends entgegenwirken würden, die ich jetzt im abschließenden Teil kurz skizziere. Teil 3, Hasta la vista, Baby. Arnold Schwarzenegger, österreichischer Schauspieler. Der eine dieser Trends ist der zunehmende Grad an Urbanisierung. Vor allem die Herausbildung von Metropolregionen. Und Streitkräfte stehen seit jeher vor zwei Schlüsselherausforderungen. Das eine ist, ich muss immer die Streitkräfte des Gegners zerschlagen. Das andere ist aber auch, ich muss Raum nehmen oder Raum halten, je nachdem, ob ich eben in einer Angriffs- oder Verteidigungsoperation bin. Und genau hierbei spielt die technische Überlegenheit eine nur noch ganz untergeordnete Rolle, wenn es sich bei diesem Gelände um bebauten Raum handelt. Das heißt, seit jeher ist im Stadtkampf die Überlegenheit nur durch Infanterie herzustellen. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass in der Antike und im Mittelalter eine befestigte Stadt, die sich nicht ergab, keine Schonung erwarten durfte, wenn sie im Sturm genommen werden musste, weil das eben sehr, sehr kostenintensiv ist an Menschen und Material. Und was den modernen Stadtkampf angeht, da hat sich an den Erkenntnissen, die die Wehrmachtsführung zusammengetragen hat, nach der verlorenen Schlacht von Stalingrad, nichts geändert. Erstens, es bedarf immer an einer Überlegenheit des Angreifers von mindestens 3:1. Die Versorgung und der Nachschub an Personal und Material ist aufgrund höchster Kampfintensität ganz elementar. Die Beweglichkeit der Truppen ist eingeschränkt. Es dominieren Stoßtruppoperationen und Nahkampf mit Überraschungsmomenten. Die Kampfunterstützungsmöglichkeiten, also vor allem Artillerie und Luftwaffe, sind mangelhaft. Und eine Besetzung erfordert den Kampf um jedes Haus, jede Etage, jeden Raum, einschließlich Kanalisation, Tunnel und Schächte. Und betrachten wir nun die Großkonflikte der letzten 30 Jahre, so fällt auf, dass diese ihren Schwerpunkt fast immer in Städten oder Metropolregionen haben, also den jeweiligen Herrschaftszentren auch logischerweise der jeweiligen Region. Das heißt, Kriege sind in letzter Konsequenz wie auch Revolutionen ein urbanes Phänomen. Somalia, Mogadischu, Jugoslawien, Sarajevo, Irak, Bagdad, Fallujah, Kerbala, Afghanistan, Kabul, Syrien, Aleppo, Homs, Yarmouk, Libyen, Dana, Kikla, Tripolis. Auf exakt solche Einsatzszenarien hat sich die Bundeswehr auch vorbereitet in einer komplett künstlichen Übungsstadt Schnöggersburg und die nach und nach als wirklich moderne Stadt das eher idyllische Bonnland abgelöst hat, wo ich noch üben durfte. Die soeben genannten Länder bzw. Konfliktregionen stehen allerdings auch für den zweiten gegenläufigen Megatrend, also gegenläufig zur Virtualisierung, nämlich die demografische Entwicklung. Bereits der französische Soziologe Gaston Boutoul hatte in den 60er Jahren, also 1960er Jahren, den nicht zivilwirtschaftlich absorbierbaren Überschuss an jungen und damit perspektivlosen Männern als einen wesentlichen Unruhefaktor erkannt. Und sein deutscher Kollege Gunnar Heinsohn konnte nicht zuletzt aufgrund des mittlerweile zur Verfügung stehenden Datenmaterials hieraus einen Kriegsindex entwickeln. Dieser, Zitat, misst die Relation zwischen 55- und 59-jährigen Männern, die sich auf die Rente vorbereiten, und 15- bis 19-jährigen Jünglingen, die den Lebenskampf aufnehmen und für sich gesellschaftliche Positionen anstreben. Zitat Ende. In Deutschland liegt dieser Index aktuell 0,65 und signalisiert tiefsten Frieden. Ähnliches gilt für die angelsächsische Welt mit einem Durchschnitt von etwa 1,0. In Afghanistan kommen auf 1.000 Alte mehr als 6.000 junge Männer. Das erklärt, warum die zunehmend einzigen Söhne oder einzigen Kinder der westlichen Welt ungerne und vor allem auch erfolglos gegen zweite bis vierte Söhne in städtische Kampfgebiete unterentwickelter Regionen geschickt werden. Ja. Sieht man das auch nochmal, was das für den Ausgleich etwaiger Wanderungsbewegungen bedeutet. Das erklärt ferner auch, warum der Afghanistan-Einsatz sang- und klanglos auf ein Minimum reduziert wurde. Und einfach nochmal zum Vergleich, als Europa auch noch genug Personal hatte, um dieses in die Schlacht zu führen. Die Schlacht an der Somme im Jahr 1916 forderte über 1 Million Tote. Ja, allein am ersten Tag mehrere 10.000, um die 50.000. Und der Krieg ging ja danach noch 2 Jahre weiter. Etwa 50.000 tote US-Soldaten in 10 Jahren reichten dann 1,5 Generationen später, dass die hochgerüsteten US-Streitkräfte den Vietnamkrieg beendet haben. Es wäre auch hoffnungslos gewesen, denn Vietnam war das damalige Afghanistan. Pro Jahr erreichten 650.000 junge Männer das Kampfalter und haben die Verluste von insgesamt über 1,5 Millionen ja, weit absorbiert. Ja. Und ja, jetzt zuletzt im Afghanistan-Einsatz brachten eben 2.500 tote amerikanische Soldaten den Einsatz in Legitimationsnöte. Ja. Und das aller Technologie zum Trotz, den der größte militärisch-industrielle Komplex hervorzubringen in der Lage war. Ja, also allein 2017 flossen 35% der globalen Rüstungsausgaben in die US-Streitkräfte. Ja. Nun bahnt sich allerdings auch für diesen demografischen Aderlass des Westens eine Brückentechnologie an. Denn die digitale Revolution wirft ihre Schatten auch schon länger auf die in dieser Hinsicht komplexeste Truppengattung des Militärs, nämlich den einfachen Fußsoldaten. Wer von Ihnen kennt die Firma Boston Dynamics? Das habe ich mir gedacht. Ja, es handelt sich hierbei um einen der weltweit führenden Hersteller autonomer Roboter mit künstlicher Intelligenz. Es sollte niemanden jetzt überraschen, dass die Firma mit Grundlagenforschung für das US-Militär groß geworden ist. Und mittlerweile hat die Robotik in Kombination mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen einen Reifegrad erreicht, der Einsätze im zivilen Umfeld erlaubt. Ja, beispielsweise in Singapur sind in der Gastronomie Service-Roboter im Einsatz oder in Japan in Seniorenheime Pflegeroboter. Ja. Die bedeutendste Entwicklung von Boston Dynamics ist aktuell Atlas. Atlas wurde in Auftrag gegeben von der US-amerikanischen Defense Advanced Research Projects Agency. Die wurde übrigens auch 1958 von Eisenhower ins Leben berufen. Ist eine Behörde des Verteidigungsministeriums und die war auch schon an der Entwicklung des ARPANETs beteiligt. Und der Atlas hat eine sehr steile Lernkurve. Ich empfehle dazu, das ist ja alles offen, mal den YouTube-Kanal von Boston Dynamics aufzusuchen und da kann man tatsächlich die Entwicklung dieses Roboters sehr gut nachverfolgen. Es ist schon faszinierend, was der alles kann. Und ich glaube, das ist keine große Spekulation, wenn ich sage, dass es eine Frage der Zeit ist, wenn Atlas den Reifegrad eines Kampfdruiden erreicht hat und sich in Serie produziert von selbstorganisierenden Rechenzentren orchestrieren lässt. Keine Frage. Es ist normal geboten, einen seelenlosen Roboter anstatt des eigenen Kindes in einen Konflikt mit tödlichem Ausgang zu schicken. Die Kehrseite dieser Form der Externalisierung militärischer Gewalt ist die damit einhergehende Entwicklung zur sogenannten technischen Singularität, also einer selbstlernenden, sich selbst verbessernden, reproduzierenden künstlichen Intelligenz, die den Menschen nicht mehr braucht. Und dann könnte es sein, dass die Menschen in eine ganz neue Ära der Kriegsführung werden treten müssen, nicht mehr wie im Fels von Castillon verewigt gegen seinesgleichen, sondern gegen die Maschine und wieder dem Ende der Geschichte. Vielen Dank.